Zu hohe Abgaben, zu viel Bürokratie, dafür ein Mangel an Fachkräften. Das Klagelied der deutschen Wirtschaft hat viele Strophen. Wird da auf hohem Niveau gejammert oder sackt unser Wohlstand tatsächlich immer weiter ab? Ist die Ampel Teil der Lösung oder Teil des Problems? Antworten sind dringend erwünscht, bevor sich Unternehmen vielleicht nach sonnigeren Plätzen umsehen. Bleiben oder gehen? Lohnt sich Wirtschaften in Deutschland? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Tijen Onaran ist bei uns, Investorin, Mehrfachunternehmerin, wie sie sich nennen. Und sie waren im vergangenen Jahr als Investorin in der Gründershow Die Höhle der Löwen zu sehen. Zugeschaltet aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt ist der Leiter der ARD-Finanzredaktion, Markus Gürne. Katharina Reuter ist Geschäftsführerin im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und Achim Derks ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer, DIHK. Frau Onaran, Sie beraten ja Start-ups, sind selbst Unternehmerin, Investorin, ich habe es gerade gesagt. Wie groß ist eigentlich die Bereitschaft, im Moment noch ein Unternehmen zu gründen? Oder halten sich Ihre Klienten im Moment eher zurück?
Also die Bereitschaft in Deutschland ist definitiv da. Wir sind schon auch ein Land von mutigen Menschen, das kann ich durchaus sagen. Das sehe ich auch an meinem Umfeld, an den Startups, in denen ich investiert bin, aber auch diejenigen, die an mich herantreten, damit ich investiere. Das heißt, es ist schon noch so ein Grundoptimismus da. Das macht ja auch wirklich Deutschland aus. Aber wenn es darum geht, höhere Investments einzufahren und wirklich mehr Kapital zu bekommen, dann merke ich schon, dass die Startups abwandern und eher ins Ausland gehen und auch so ein bisschen verunsichert sind. 50% in der Wirtschaft besteht ja aus Psychologie. Und diese Psychologie ist gerade eine Psychologie der Unsicherheit. Und das merke ich sowohl bei den Risikokapitalfirmen, bei den Business Angels, aber eben auch bei den Startups selbst.
Wille da, aber möglicherweise nicht im Moment so richtig honoriert. Herr Gürne, Deutschland ist ja immer noch eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt, aber müssen wir aufpassen, dass wir da den Anschluss nicht verlieren? Oder vielleicht haben wir den Anschluss ja schon verloren?
Also ich glaube, dass die Stimmung deutlich schlechter ist als die Lage. Man kann es hier an der Börse sehen. Der deutsche Aktienindex ist in den vergangenen Wochen von Rekord zu Rekord gerannt. Und das lag vor allen Dingen daran, dass der DAX eigentlich gar nicht mehr so deutsch ist. Börsennotierte Unternehmen machen das meiste Geschäft im Ausland. Auch viele Investoren kommen von dort. Die Dividenden, die dieses Jahr ausgeschüttet werden, die werden sehr, sehr hoch sein. Weit über 50 Milliarden Euro. Und vieles davon geht ins Ausland. Also wir wären schon ganz gut beraten in Deutschland, wenn wir nicht nur mehr Finanzbildung hätten bei der Bevölkerung, sondern wenn wir auch den Unternehmen hierzulande das ermöglichen würden, was sie eigentlich können. Mit Innovationskraft und Pragmatismus erfolgreich sein, kann man gerade im Mittelstand sehr gut sehen. Es gibt zigtausende Nischen und Spezialunternehmen, die Weltmarktführer sind, aber diese Stimmung, die schwappt nicht so richtig über. Wir brauchen deutlich mehr davon.
Herr Derks, mit der FDP ist ja eine dezidiert wirtschafts- und unternehmerfreundliche Partei, Teil der Bundesregierung. Aber die zuständigen Verbände, ihrer auch, sprechen inzwischen von 2 verlorenen Jahren der Ampelkoalition. Woran fehlt es eigentlich, an offenen Ohren oder an Kompetenz oder an beiden?
Nun, wir müssen unterscheiden. Ich glaube, wir haben vor 2 Jahren mit dem Beginn des Krieges erstmal eine Krisensituation gehabt. Da waren wir alle froh, dass wir dann auch über den Winter gekommen sind, doch ohne Gasmangellage. Und danach fing eigentlich auch so dieses kommunikative Problem an. Und danach fing auch die Situation an, dass wir gemerkt haben, man glaubt, das reicht. Und die Stimmung in den Unternehmen ist schlecht auf der einen Seite, weil die aktuelle Wirtschaftslage schlecht ist. Wir sind in einer rezessiven Phase. Wir sagen für dieses Jahr minus 0,5. Die Bundesregierung ist bei 0. Das ist also alles andere als prickelnd. Und der Kern aber der Verunsicherung ist der Blick nach vorne. Es ist gar nicht mal, dass es im Moment hohe Energiepreise gibt. Die sind ja sogar ein bisschen gesunken. Immer noch höher als vor Beginn des Krieges. Von daher immer noch ein Problem. Aber nach vorne ist die Unsicherheit groß. Wohin geht die Reise? Sowohl beim Thema Energieversorgung, aber auch bei den ganzen Genehmigungs- und Planungsverfahren, da ist viel Verunsicherung. Und das ist Grund dafür, dass in der Breite die Stimmung tatsächlich sehr schlecht ist.
Aber die Lage, würden Sie und Gönne zustimmen, besser als die Stimmung ist?
Ja, die Lage der Unternehmen ist insofern besser, dass sie sich natürlich zu helfen wissen. Nur die Frage ist, finden die Investitionen am Standort Deutschland statt? Das ist ja auch das Thema der Sendung. Viele Unternehmen wollen in Deutschland investieren, haben es auch jahrzehntelang gemacht, machen es vielleicht auch jetzt immer noch. Aber in unseren Umfragen geht die Zahl derer, die sagen, wir überlegen, ob wir im Ausland Produktion verlagern oder aber sagen, wir investieren mehr aus Kostengründen, die Zahl steigt deutlich an.
Frau Reuter, im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck verspricht man sich ja gerade von der Energiewende neue Impulse, gerade für die Wirtschaft in Deutschland auch Standortvorteile. Warum kommt das nicht so richtig in Gang?
Ich sehe total viel Dynamik. Also gerade wenn wir auf Investitionen im Bereich Energiewende, Dekarbonisierung gucken, gerade wurde ein 600 Megawatt Solarpark in Sachsen in Betrieb genommen. Am Montag war Spatenstich bei Tesvolt. Die bauen eine der größten Anlagen in Europa für stationäre Batteriespeicher. Enpal hat allein im ersten Quartal zweistellige Millionenbeträge in das Thema Wärmepumpe investiert, schafft allein 1000 neue Arbeitsplätze quasi für mit diesem Schwung jetzt. Das heißt, da ist total viel Dynamik und natürlich kann man auch da noch Hürden abbauen. Also Stichwort 10H-Regelung in Bayern, das führt zu einem faktischen Stopp des Windkraftausbaus. Das heißt, natürlich ist auch da gerade diese Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren ein wichtiger Punkt.
Das ist die 10H, ist die Abstandsregelung in Bayern. Das verhindert dann also den Aufbau bestimmter Windkraftanlagen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Konjunkturmotor, wenn Sie sagen, was Sie jetzt aufgezählt haben?
Das ist übrigens nicht nur aus unserer Sicht ein Konjunkturmotor, sondern das Sustainable Economy Barometer hat gezeigt, dass eine repräsentative Befragung die Mehrheit der deutschen Unternehmen der Meinung ist, dass Nachhaltigkeit eben auch zu einem Plus für den Wirtschaftsstandort wird. Von daher sehen wir da insgesamt einen Konjunkturmotor. Ja.
Jetzt Ihre Antworten, die bisher gefallen sind, mal so versuche zusammenzufassen, dann lässt sich das relativ nicht so ganz deutlich benennen, was eigentlich unser Problem ist. Die wirtschaftliche Lage, soweit sie sich in Statistiken und Zahlen ausdrücken lässt, ist: Zahl der Insolvenzen und Firmenpleiten war im März auf Rekordniveau. Die Produktion zieht an. Die Stimmung in der Exportindustrie hält sich auf. Die Exportdaten fallen aber wieder. Industrieproduktion nimmt leicht zu. Inflation sinkt. Ist das im Moment eben das Faktum, mit dem wir leben müssen, diese etwas uneinheitliche Entwicklung, ist das Ausdruck dieser unklaren Situation in der Wirtschaft? Wie muss man das verstehen?
Nun, ich würde sagen, die Kernbotschaft ist im Moment, dass schon die Industrieproduktion zurückgegangen ist. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel bei Energieverbrauch sozusagen besser geworden sind, in Anführungszeichen, nur leider aus dem falschen Grund. Und die andere Perspektive darauf ist, dass viele Unternehmen sagen, neben der Kostenstruktur, das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, ist diese Überregulierung in dem Sinne, dass einfach zu viel immer obendrauf kommt, auch an Berichtspflichten, an Dingen, die man erledigen muss. Ich habe eine Liste hier alleine für ein Unternehmen im produzierenden Gewerbe, das zum Thema Umwelt alleine 19 Berichtspflichten hat und so seine Tendenz steigend. Davon sind 5 allein aus dem letzten Jahr. Ich könnte jetzt hier aufzählen, nicht nur Lieferketten, sondern entwaldungsfreie Lieferketten, Verpackungsgesetz, Elektrostoffverordnung, EMAS-Verordnung, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Also wer Lust hat, kann damit auch die ganze Sendung füllen mit den Listen. Das ist sozusagen etwas, was sich auf die Seele der Unternehmen legt, die ja innovativ sein wollen, die aber oftmals davon abgehalten werden. Und es gibt dann positive Signale zwischendurch, wie diesen Pakt für Beschleunigung der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung. Aber die Umsetzung sozusagen der guten Dinge, die da drinstehen, die hapert halt. Und schon beim ersten Gesetz, wo es darum geht, das umzusetzen, bleibt das Gesetz lange liegen im Bundestag, weil sich dann die Koalitionäre nicht einigen.
Frau Unaran, was jetzt gerade aufgezählt worden ist, ist das auch ein Hemmnis für Sie als Investorin, für Ihre Klienten der Start-ups? Ist das ein wesentliches Problem? Spielst du das jeden Tag?
Also ich würde mich davon nie demotivieren lassen, weil als Unternehmerin bin ich es gewohnt, dass es Tage gibt, die sind der absolute Himmel und es gibt Tage, die sind die absolute Hölle. Aber ich würde tatsächlich noch mal darauf hinweisen, dass die Unsicherheit in der Bevölkerung und in der Wirtschaft ja aus der schwachen Ampelkoalition resultiert. Wir haben zwar ganz tolle Ergebnisse, zum Teil auch in der Wirtschaft, auch in den Startups sehen wir, dass die Anzahl der Gründungen, ich sag mal, gleich bleibt oder so ein bisschen nach oben geht. Aber diese Ampelkoalition strahlt jetzt nicht eine besondere Stärke, einen Optimismus oder gar auch einen führungsstarken Kanzler aus. Wenn wir uns anschauen, wie Olaf Scholz sozusagen auftritt, dann ist das jetzt nicht unbedingt etwas, was mir als Unternehmerin, als Investorin das Gefühl gibt, der hat den Laden im Griff, im Gegenteil. Und wenn wir uns die Ampelkoalition als Gesamtpaket anschauen, Koalition beinhaltet, dass die alle miteinander zusammenarbeiten und auch einfach mal ihren Job machen, dann muss ich sagen, wenn die Regierung ein Unternehmen wäre, dann wäre dieses Unternehmen schon längst insolvent. Und das ist das Problem. Und ein Punkt noch. Und deswegen, durch diese Verunsicherung, ist das, was Sie gesagt haben, das kommt in der Wirtschaft an, das kommt bei den Talenten, bei den Startups, bei den Investoren an. Da geht es gar nicht darum, habe ich das Geld zu investieren oder nicht. Ich mache es einfach nicht, weil diese Koalition Stillstand ausstrahlt.
Jetzt gibt es ja die beiden anderen noch in der Ampel, wie Robert Habeck, habe ich schon erwähnt, Christian Lindner, die vor allem mit Ringkämpfen im Moment beschäftigt sind. Herr Görne, ganz kurz zu dieser Frage, was eigentlich die größten Hemmnisse sind im Moment für die Entwicklung der Wirtschaft, für eine Aufwärtsentwicklung, für einen Aufschwung, für Wachstum, für eine bessere Konjunktur? Sind das die Energiekosten? Ist das die Bürokratie? Herr Derks hat es jetzt gerade ja skizziert. Sind das die Personalkosten? Was macht es deutschen Unternehmen so schwer, hier in Deutschland zu investieren und vielleicht auch dauerhaft in Deutschland zu bleiben?
Also es sind bestimmt alle drei Faktoren und wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr. Aber das resultiert eben sich in dieser Stimmung. Und also wenn ich komme ja ursprünglich aus Baden-Württemberg, wo Mittelstand ja sehr, sehr stark und groß ist und es auch viele Familienunternehmen gibt, aber hier in Hessen auch, wenn man mit vielen von denen spricht, ist schon die Stimmung so, dass sie sagen, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es auch nicht mehr geht. Und diese Schwelle ist nicht mehr hoch zu sagen, dann müssen wir uns schon überlegen, ob wir auch tatsächlich woanders hingehen. Und das ist, finde ich, schon ein bedeutsames Warnsignal, weil es stimmt, es geht am Ende schon in dieser Politik auch einiges voran. Die Kommunikation ist aber so schlecht, dass die allermeisten Grundschulen in Deutschland deutlich besser sind in der Kommunikation. Also wenn man Dinge tut, braucht es eben auch eine klare Kommunikation, warum man Dinge tut. Und was ich besonders bemerkenswert finde, ist, Europa hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Man muss nicht weit über den Tellerrand blicken, um zu gucken, wie andere das machen. Und es gibt viele Punkte, auch in der Vergangenheit, ob das die Maut ist, ob das der Tankrabatt ist, ob das auch die Frage ist, wie man mit Energiewende umgeht oder mit neuer Mobilität, kann man in Europa viel voneinander lernen. Und da sind wir mittlerweile sehr, sehr schwerfällig geworden. Und das ist schon, glaube ich, ein Problem, was sich eben da niederschlägt in vielen mittelständischen Unternehmen und in vielen Familienunternehmen, die sagen, dieses Konglomerat von Problemen, das wird irgendwann zu viel. Und dann ist Gehen durchaus eine Option, die vielleicht nicht nur sinnvoll ist, sondern die vielleicht auch nötig sein kann.
Herr Kehler, genau, weil ein wichtiger Punkt, Ampelbashing ist ja gerade in Mode und ich sehe schon, dass eben die Punkte, die Sie aufgezählt haben, es gibt doch genauso viele Gegenbeispiele. Also wenn wir uns die Summe der ausländischen Investitioren anschauen, Intel, Northvolt, wie sie alle heißen, das sind über 60 Milliarden die aktuellen Projekte, die angelaufen sind. Aber auch deutsche Firmen investieren, VW, BMW in das Thema Batterien, Halbleiterproduktion, Bosch, Siemens, das sind doch die ganzen großen Namen und da wendet sich in dem Sinne auch niemand vom Wirtschaftsstandort Deutschland ab. Deswegen dieses Jammern ist definitiv ein Problem unserer Zeit. Herr Görne hat es gesagt, die Lage ist besser als die Stimmung und das liegt genau an diesem Jammern, was fatal ist, wenn wir eben wissen, was für eine große Orientierungskraft Unternehmen haben. Das Edelmann Trust Barometer, das schaut sich immer so an, wo liegt denn eben eigentlich, wo haben auch die Menschen Vertrauen rein und das sind die Unternehmerinnen und Unternehmer. Deswegen haben die eine besondere Verantwortung, mit diesem Jammern aufzuhören und anzupacken und zu machen. Und da sind natürlich die Weichenstellungen, die jetzt gestellt wurden, unter wahnsinnig schwierigen Voraussetzungen, also diese externen Schocks, wie so ein russischer Angriffskrieg, das konnte auch niemand vorhersehen. Aber die Weichenstellungen sind doch genau die richtigen. Und deswegen gerne sozusagen an der Stelle den Dialog und den Austausch. Und dass wir davon wegkommen müssen, unternehmerischen Erfolg nur in finanziellen Kennzahlen zu messen, das ist doch klar. Das heißt, alles, was jetzt kommt, zu sagen, ihr müsst auch über eure sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsleistungen berichten, das ist genau richtig, denn nur über was ich berichte und messe, das kann ich auch steuern.
Ja, also da muss ich vielleicht mal eine Sekunde, also natürlich haben wir als Unternehmer und Unternehmerin die Aufgabe, nach vorne zu gehen. Es ist die DNA als Unternehmerin, optimistisch zu sein. Ich kann aber nur optimistisch sein, wenn ich eine Politik habe, die gute Rahmenbedingungen macht. Und wenn ich mir das Ranking der New York Times anschaue, das vor kurzem rausgekommen ist, wo unser Bundeskanzler im Ranking im Vergleich zu allen westlichen Politikern und Politikerinnen auf Platz 1 der unpopulärsten Politiker gelandet ist, dann kann man sich schon mal die Frage stellen, woran liegt es? Und das hat eine Ausstrahlkraft auf die Wirtschaft, aber auch international. Und wenn wir uns die Rankings anschauen, wie wir im internationalen Wettbewerb dastehen, ist es auch nicht so, dass wir jetzt auf Platz 1 des absoluten Mutes und Unternehmertums und der Innovationskraft stehen. Jetzt kann man sagen, das war schon immer so, aber die Ampelkoalition ist angetreten, hat gesagt, wir sind eine Aufbruchkoalition und wir wollen wirklich was tun. Und deswegen, so sehr ich sozusagen deine Einschätzung an der Stelle teile, was das Thema nachhaltiges Unternehmertum betrifft, bin ich ein absoluter Fan davon. Aber ich als Unternehmerin kann nur handeln, wenn die Rahmenbedingungen und wenn die Sicherheit dieser Regierung auch eben Mut ausstrahlt. Und das tut sie definitiv nicht. Und ein letzter Punkt. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Das heißt sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass noch große Reformpakete wirklich umgesetzt werden, ist so gering. Ab Sommer befinden wir uns im Wahlkampf. Ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen, das Ruder noch mal rumzureißen.
Das sind noch maximal 14 Monate, Herr Derks.
Ich will es mal andersrum aufziehen. Die Tatsache, dass Unternehmer, die in der Tat Optimisten sind, die selber Dinge anpacken, Herr Gürner hat beschrieben, die vielen Mittelständler, die seit Jahrzehnten erfolgreich sind und die immer einen Ausweg gefunden haben, die Tatsache, dass die jetzt extrem frustriert sind und dass die sagen, so geht es nicht weiter. Und ich überlege tatsächlich, auch als Familienunternehmen, ob ich nicht zumindest Teile verlagern mussten. Wir reden nicht nur über USA und China, wir reden auch über Verlagerung nach Frankreich, in die Schweiz und nach Österreich. Das muss uns ja alarmieren, denn sozusagen, selbst wenn 50% Psychologie sind, vielleicht die Zahl auch ein bisschen hoch, aber ohne die anderen 50% funktioniert das alles überhaupt nicht. Und das ist das Problem, dass hier Unternehmer sagen, wir werden einfach nicht gehört, wir werden da nicht ernst genommen. Und es ist auch keine Sache allein der Ampel, sozusagen, da hat sich viel aufgebaut, auch vorher. Nur am Ende kumuliert es jetzt und zu sagen, nach dem Winter, sozusagen dem ersten Winter des Krieges, jetzt ist alles wieder gut. Das war einem der große Fehler, sondern wir hätten hier an der Stelle eine klare Reformagenda gebraucht. Das sind die verschiedensten Themen. Wir haben das Thema Beschleunigung. Das müsste dann auch mal kommen, nicht nur auf dem Papier. Wir haben das Thema Steuerbelastung, 30% in Deutschland, OECD-Durchschnitt ist 25, EU-Durchschnitt 23. Die anderen Länder, unsere direkten Nachbarn, reduzieren die Unternehmenssteuern. 90% der Investitionen sind private Investitionen und da müssen wir etwas tun. Und was kommt raus? Ein 3 Milliarden Wachstumschancengesetz. Da haben auch andere dran mitgewirkt, dass es nur 3 sind. Aber selbst die 7 Milliarden, wären aber auch zu wenig gewesen. Und mit dieser Thematik muss man sich ernsthaft auseinandersetzen und nicht Unternehmen, die auf diese Probleme hinweisen, die sagen, ja, ihr psychologisiert nur und ihr macht nur schlechte Stimmung. Das führt nämlich genau zu der Verstärkung des Frusts.
Da sind ja die Wirtschaftsverbände und der Bundeskanzler nicht die allerbesten Freunde. Ich würde gerne mal die Rolle des Bundeskanzlers da noch mal ganz kurz aufnehmen, Herr Gürne. Der Ton macht ja auch in der Wirtschaft die Musik. Die Wirtschaftsverbände sagen, der Kanzler würde den Ernst der Lage unterschätzen, redet zu wenig über das, was er will, ihm fehle strategisches Nachdenken. Scholz konnte dann mit dem Satz, die Klage ist das Lied des Kaufmanns. Aber ansonsten redet man, glaube ich, eher aneinander vorbei. Es gab ja auch gestern Abend wieder ein Treffen. Irgendwie scheint es genauso kühl gelaufen zu sein wie neulich in München. Gibt es da zwischen Wirtschaft und Politik Unverständnis? Wieso kommt man da nicht näher? Denn es ist ja auch eine wichtige Frage, wie diese Probleme jetzt gelöst werden.
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe schon auch den Eindruck, dass sich beide Seiten da ein bisschen eingraben in ihren Positionen. Das macht es natürlich schwierig, weil ohne Dialog wird es überhaupt nicht gehen. Ich finde zwei Dinge, die hier angesprochen wurden, ganz wichtig. Also wir mit unserem Geschäftsmodell in Deutschland, wenn man in die Welt guckt, dann lebten wir in der besten aller Welten, hatten einen großen Marktplatz und dorthin haben wir überall verkauft. Jetzt hat sich diese Welt deutlich verändert. Das bedeutet, wir müssen auch unser Geschäftsmodell anpassen und Eins ist aber in diesem Land immer sehr wichtig gewesen. Irgendwo muss Wachstum herkommen. Und Wachstum hat natürlich auch viel mit Stimmung zu tun, mit Rahmenbedingungen zu tun. Weil die Werkzeuge, die Unternehmen, Produkte, gute Leute, das haben wir ja alles da. Vielleicht nicht in ausreichender Anzahl, aber wir haben das alles da. Aber einen Weg zu finden, wo man politisch sagt, was brauchen wir eigentlich auf beiden Seiten, damit wir wieder etwas generieren, was in die Zukunft zeigt, das ist wichtig. Und wenn Sie mich das noch sagen lassen, Ökonomie und Ökologie müssen Hand in Hand gehen. Wir müssen unbedingt diese Transformation schaffen. Wir müssen das hinkriegen, weil es aus rein ökonomischer Sicht auch die einzige Chance ist, wettbewerbsfähig zu bleiben international. Das wird aber Geld kosten, das wird auch sehr viele Mühen mit sich bringen. Das muss man eben auch sehr klar artikulieren und sich deshalb zusammensetzen, sagen, was braucht ihr, was können wir geben? Und was da aber ehrlicherweise auch mit dazugehört, ist die Gesellschaft. Die muss nämlich auch mitziehen, weil man muss auch den Leuten klar sagen, das neue Geschäftsmodell wird bedeuten, wir werden Abhängigkeiten reduzieren müssen, Stichwort Energie. Wir werden mehr in Sicherheit investieren müssen. Wir müssen auch unser Geschäftsmodell irgendwie verändern, weil die liebgewonnenen Marktplätze sich auch selbst verändern. Und das bedeutet sehr viel mehr Flexibilisierung und das wird Anstrengung kosten und das wird auch Geld kosten.
Frau Reuter, das heißt also, dass man für nachhaltige Wirtschaft die Menschen begeistern muss. Da gibt es ja auch durchaus noch Berührungsängste. Siehe zum Beispiel, wie in Zukunft die Mobilität abläuft. Markus Gürne hat gerade den Begriff Wachstum noch mal als wichtigen Indikator genannt. Ist das für Sie auch die entscheidende Frage, bei nachhaltiger Wirtschaft, bei Transformation, bei Energiewende, das geht nur mit Wachstum.
Wir hatten es ja schon kurz, das Thema, man muss unternehmerischen Erfolg und dann insgesamt den Erfolg unserer Wirtschaft da natürlich auch ein Stück weit anders messen. Da sind ja auch die ersten Schritte gemacht, dass da eben diese BIP-Orientierung ein Stück weit erweitert wird, eben um ein modernes Verständnis, was, wie Herr Gürne gerade schon sagte, dazugehört, die ökologische Komponente und auch die soziale. Und dann ist natürlich, ne, es ist ja immer die Frage, was soll wachsen? Von daher sind wir da sehr dafür, wenn eben dann auch bei so einer ganzheitlichen Betrachtung das insgesamt zunimmt. Und Herr Derks, ich finde es schon wichtig, zum einen, dass Sie deutlich machen, einfach weil das IHK-Gesetz ja auch für den DIHK gilt und Sie eben diese abweichenden Meinungen auch entsprechend öffentlich positionieren und präsentieren müssen. Und das ist ja beispielsweise heute Abend auch ein öffentlicher Auftritt, dass Sie schon klar machen, dass Sie für einen Teil der Wirtschaft sprechen, aber natürlich auch im DIHK genauso Unternehmen vertreten sind, die eben natürlich an der Stelle bei uns im Verband, wir vertreten die progressiven Unternehmen und eben sehr, sehr viele Mittelständler keineswegs eben denken abzuwandern, sondern sehr wohl am Standort investieren, sehr wohl die Rahmenbedingungen schätzen und eben auch sagen, ja, es braucht diese Leitplanken für die Transformation, die Herr Gürne angesprochen hat. Das braucht Leitplanken, damit eben alle mitmachen können.
Das heißt progressive Unternehmen, das heißt aber, Dirks würde jetzt nicht unbedingt hier die rückwärtsgewandten Unternehmen präsentieren. Ja.
Das Thema ist ja bekannt. Ich sage, wer progressiv ist, weiß man immer erst 20 Jahre später. Von daher bin ich immer vorsichtig mit der Kategorisierung, auch in die andere Richtung. Wenn ein Drittel darüber nachdenkt, abzuwandern, dann kann man sagen, ja, dann ist ja eine Mehrheit von zwei Dritteln, die nicht abwandern will. Nur wenn ich unter dem Strich ein Ergebnis habe, wo wir in einer Rezession sind, dann zeigt das, dass wir insgesamt ein Problem haben. Und natürlich gibt es immer Unternehmen eine ganz breite Facette an Meinungen. Nur die klare Dominante ist im Moment der Frust der Unternehmen über diese Rahmenbedingungen, von denen wir viele aufgezählt haben. Wir können jetzt noch die Verkehrsinfrastruktur hinzuzählen. Die Schulen wurden schon mal so am Rande erwähnt. Das ist sozusagen ein ganzes Konglomerat, was sich da aufgebaut hat. Und neben der sozusagen Bürokratiebelastung ist dann eben das Nächste, dass Politik Entscheidungen trifft, Gesetze macht, aber dass die Umsetzung schlecht ist. Geht gar nicht darum, dass man nicht Energieeffizienz wichtig findet. Aber wenn ich in einem Energieeffizienzgesetz Unternehmen verpflichte, Abwärme zu vermeiden und das nachzuweisen, das nicht einschränke und am Ende selbst der Toaster und die Mikrowelle darunter fällen, die Ämter das auch so durchziehen und wir auf der anderen Seite ohnehin schon sozusagen die Verpflichtung haben, für Unternehmen Energiemanagementsysteme nachzuweisen, wo diese Themen auch schon behandelt werden, dann fühlen die sich nicht nur gegängelt, sondern dann gibt es
ja eigentlich auch sein. Ja, das gehört ja auch zu.
Es gibt ja Regularien. Nur ja. Wenn sie gedoppelt werden oder sich gar widersprechen, Und das ist das, was Unternehmen immer mehr erleben. Dann wird es eben zum Problem. Und wenn dann noch die Genehmigungsverfahren ewig lange dauern, auch für Industrieanlagen, die man hier vielleicht umstellen will auf erneuerbare Energien, dann ist spätestens der Zeitpunkt erreicht, wo, glaube ich, auch keiner mehr, wo es dann auch gar keinen Dissens mehr gibt an der Stelle, dass wir da ein Problem haben. Und das haben wir viel zu oft. Politik denkt, wenn sie ein Gesetz gemacht hat, ist es Realität. Und das ist einfach nicht der Fall. Und das merken die Bürger genauso, wie es die Unternehmen merken.
Also solange ich denken kann, haben Unternehmer und Unternehmen insgesamt immer wieder geklagt, Deutschland sei ein Hochlohnland, hohe Lohnstückkosten sind oft nicht wettbewerbsfähig. Also seit Jahrzehnten ist das ja ein Diskussionsthema. Jetzt sind in diesem Jahr noch also gar nicht mal so viele Streiks dazugekommen im Vergleich mit anderen Ländern, aber in sensiblen Bereichen. Es gab hohe Tarifabschlüsse, auch aufgrund der inflationären Entwicklung der letzten 3 Jahre. Ist das eine Gefahr für den Standort Deutschland oder sehen Sie da auch durchaus Möglichkeiten, gerade mit einer gut qualifizierten und motivierten Bevölkerung und Belegschaft da auch Punkte zu sammeln?
Naja, also zuallererst muss man ja sagen, dass es in der DNA von Unternehmertum liegt, dass man auch mal immer weiter vorankommen will. Und dazu gehört auch, dass man den Status quo herausfordert, reflektiert und sich die Frage stellt, ist es gut oder nicht. Was ich tatsächlich derzeit in der Wirtschaft erlebe, ist einerseits die Unsicherheit, die wir jetzt mehrfach angesprochen haben. Andererseits aber auch so ein bisschen ein Tenor, vorhin wurde es angesprochen, dass mit immer weniger Arbeit mehr Wohlstand möglich ist. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ich glaube, wir müssen jetzt mal in Zeiten denken, wo wir uns mehr anstrengen müssen, als weniger zu arbeiten. Wir reden über Dinge wie 35-Stunden-Woche und Sabbaticals und irgendwie freitags frei machen. Aber da können wir uns, finde ich, selbstkritisch auch hinterfragen, als Wirtschaft, als Unternehmen, als Selbstständige, aber auch als Angestellte zu sagen, in dieser Zeit, wo wir so unsicher sind, wo Politik und Wirtschaft Hand in Hand gehen müssen, müssen wir, diejenigen, die Wirtschaft gestalten, eigentlich mehr arbeiten und können eigentlich nicht davon ausgehen, dass wenn wir weniger arbeiten, dasselbe oder sogar noch mehr rausbekommen. Deswegen zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, am Ende des Tages brauchen wir einen großen Aufschlag, der die Politik nach vorne treibt. Wir als Unternehmer und Unternehmerin machen das ja. Aber dieses Jammern, das wir jetzt mehrfach angesprochen haben, das liegt in unserer DNA. Und wir brauchen aber jetzt wirklich den Mut zum Aufstieg und nach vorne zu gehen.
Wie sieht dieser Aufschlag der Große aus?
Es gab ja mal die Agenda 2010 und irgendwie, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich dahingehend wieder zurücksehne, dass es sowas geben sollte. Aber über den, der es gemacht hat, kann man ja heutzutage sagen, was man will. Aber vielleicht braucht es, nicht nur vielleicht, ich bin der festen Überzeugung, es braucht ein großes Reformpaket. Wir haben es mehrfach angesprochen, es sind ja nicht nur kleine Sachen, Digitalisierung, Bürokratisierung, aber auch sozusagen die Modernisierung vor allem unserer Verwaltung in den Ministerien. Wenn wir den Realitätsabgleich machen, es werden Gesetze gemacht, aber sie werden mit der Realität nicht abgeglichen. Und wie sollen wir das von Menschen verlangen, die nichts anderes die letzten Jahre gemacht haben, als in der Verwaltung oder Politik zu arbeiten? Und daher braucht es ein großes Reformpaket von Menschen, die wirklich auch aus der Wirtschaft kommen und die Praxis kennen. Und vielleicht ist das, was vorhin aus der Börse sozusagen gesagt worden ist, dass wir da mehr und mehr aufeinander zugehen, am Ende die Lösung, dass wir da mehr und mehr auch aufeinander achten und ins Gespräch kommen.
Es gibt ja auch große Widerstände da, sei es finanzieller Art. Wir haben es gerade schon angesprochen, das Wachstumschancengesetz wurde kleingehackt von den Bundesländern. Nicht, weil die gegen Wachstum sind, sondern weil der Verzicht auf Steuereinnahmen ihnen viel zu groß war. Auch in der Verwaltung gibt es Widerstand gegen Digitalisierung, gegen Reformen. Also das fängt ja noch wo ganz anders an.
Ja, und ich glaube, am Ende haben wir uns die letzten Jahre immer darauf ausgeruht, dass es Deutschland einfach wahnsinnig gut geht. Wir haben es vorhin schon mehrfach gehört, Leute sind hier eingewandert. Wenn ich meine Eltern anschaue, die aus der Türkei hier eingewandert sind, die dieses Land als Land des Aufstiegs, des Mutes immer wahrgenommen haben. Man wollte nach Deutschland kommen, weil man die Chancen dieser Welt hatte. Mittlerweile ist es so, dass sich die Leute die Frage stellen, lohnt es sich überhaupt noch hier zu sein? Das Thema unserer Sendung. Was die Verwaltung aber nicht geschafft hat, was wir als Unternehmen ja immer wieder in der Wirtschaft schaffen, ist uns zu modernisieren. Wir überlegen jeden Tag, wie wir besser werden können. Innovation, Digitalisierung proaktiv nach vorne zu gehen. Und unsere Verwaltung macht das seit Jahrzehnten ehrlicherweise nicht. Und vielleicht brauchen wir da auch einfach mehr Modernität und mehr tatsächlich nach vorne denken.
Ich würde gerne ein Stichwort von Ihnen aufnehmen, nämlich Zuwanderung, ausländische Fachkräfte. Markus Gürne, die brauchen wir ja auch bei dem Fachkräfte, insgesamt ja überhaupt Arbeitskräftemangel in Deutschland. Jetzt gibt es da eine politische Entwicklung, die sowohl der Politik als auch der Wirtschaft große Sorgen bereitet. Es geht ja darum, auch eine Willkommenskultur zu entwickeln, dass diese Menschen kommen. Wir haben jetzt eine Partei in Deutschland, die das Gegenteil dieser Willkommenskultur dasteht und zu allem Überfluss auch noch eine nationalistische, protektionistische und autarkistische Wirtschaftspolitik propagiert. Wie kann man denn die Rolle der AfD in dieser Frage, wie wir unseren Standort verbessern, wie er attraktiver wird, sehen? Ist das im Moment nur eine politische Frage oder wirkt sich die wirklich schon auf unsere Wachstums-, auf unsere Konjunktur, auf unsere Zukunftschancen aus?
Also man kann das ganz deutlich sogar zeigen, wenn Sie nach Thüringen schauen, wo ja in diesem Jahr Landtagswahlen noch anstehen. Thüringen hat eine Bevölkerung, wo 30% bald nicht mehr in der Erwerbstätigkeit sein werden, altersmäßig. Die brauchen also dringend Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung. Und wir haben an vielen Stellen in diesem Land das Problem, dass hochqualifizierte Leute aus dem Ausland Deutschland jetzt nicht unbedingt als erste Wahl ansehen. Das hat viel damit zu tun, dass auch die Politik über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg eigentlich versäumt hat, zu akzeptieren, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und wir gar keine Einwanderungspolitik eigentlich hatten, die diesen Namen verdient hat. Die Willkommenskultur gehört in jedem Fall dazu. Das ist wichtig, das ist auch ein großes Thema bei uns. Aber da sind wir wieder bei dem, was wir vorher besprochen haben, ob das Bürokratie ist, Hemmnisse aller Art, machen es auch für hochqualifizierte Menschen aus anderen Ländern jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, nach Deutschland zu kommen. Da gibt es Länder, die deutlich attraktiver sind. Das ist für uns mit unserem Geschäftsmodell ein großes Problem. Und es gibt noch ein Thema, was ich finde, was man unbedingt ansprechen muss. Es wurde ja gerade gesagt, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Wenn man sich den demografischen Wandel ansieht, dann werden wir wohl einen Wohlstandsverlust erleiden. Und die einzige Chance, diese Kurve abzuschwächen, wäre eigentlich mehr zu arbeiten. Wenn in der Gesellschaft jetzt der Wunsch vorherrscht, weniger zu arbeiten, dann muss man das erstmal akzeptieren. Es gibt Modelle, wo man 32 Stunden arbeiten kann. Die gibt es ja auch bereits. In der Metall- und Elektroindustrie zum Beispiel ist da auch einiges schon auf kleineren Ebenen in Betrieben verabschiedet worden und wird auch gelebt. Aber es wird Bereiche geben, die personalintensiv sind, Pflege zum Beispiel. Da wird das schwierig werden. Jetzt haben wir bei der Bahn und bei der GDL gesehen, ein Modell könnte sein, zu sagen, wer mehr arbeiten möchte, bekommt auch mehr Geld. Also was wir brauchen, glaube ich, und das ist so eine Überschrift für mich, ist, wir brauchen mehr Flexibilität. Wir brauchen mehr Geländegängigkeit, weil wir so viele Themen haben, wo wir mehr Flexibilisierung und mehr Geländegängigkeit an den Tag legen müssten. Ich glaube nicht, dass es diese eine große Lösung gibt, aber ich würde in jedem Fall zustimmen, das, was Gerhard Schröder damals gemacht hat, eine Agenda 2010 oder wie immer man sie nennt, etwas in diese Richtung, glaube ich, ist in diesen Zeiten deutlich angesagt, weil die Rahmenbedingungen das eigentlich erfordern, dass sich da wieder mehr bewegt.
Es ist vielleicht auch eine Mentalität oder eine Ansprache, Veränderungen durch die Politik. Also andere Länder sind nicht nur vielleicht attraktiver für Fachkräfte, weil sie offener sind, eine Willkommenskultur haben, bessere Rahmenbedingungen haben, vielleicht auch sprachlich und vom Wetter her, da können wir nun mal wenig dran ändern. Aber wir können natürlich an der Attraktivität des Landes was ändern. Das gilt nämlich für die Unternehmen genauso. Nicht nur in den USA wird einem Unternehmen der Teppich ausgerollt. Und zwar nicht nur wegen IRA, sondern auch, weil die anders drauf sind. Also wenn da einer ankommt und sagt, ich will ja investieren, dann bekommt er auf einmal für 10 Jahre Strom für 2,5 Cent.
Hier kosten hier ist diese ist Konjunkturmaßnahme, genau. Diese fördernde Maßnahme von
Biden. Aber das ist nur das eine, was jetzt hinzugekommen ist. Aber generell gibt es da die Einschätzung, also ein neues Unternehmen, was zu uns kommt, ist ein gutes Unternehmen. Und das ist so intensiv ausgeprägt in Deutschland nicht. Natürlich haben wir die großen Investitionen, die in der Regel aber auch mit viel staatlicher Förderung einhergehen. Aber wir haben in der Fläche sozusagen weniger sozusagen bislang das Gefühl, dass auch Wirtschaftsförderer und so weiter so kreativ sind oder auch sein können, ob der bestehenden rechtlichen Regelungen, wie das zum Beispiel, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und die wirtschaftliche Dynamik ist nicht nur in den USA größer, die ist auch in vielen asiatischen Ländern einfach deutlich größer, auch in den Bereichen Digitalisierung und so weiter. Nicht nur in der öffentlichen Hand geht es da besser, sondern auch die Möglichkeiten für Unternehmen in den Bereichen aktiv zu werden, sind einfach größer. Jetzt müssen wir nicht alles genauso machen wie in den Ländern. Wir können auch sagen, uns ist der Datenschutz wichtiger als in anderen Ländern. Aber wir müssen zumindest dann auch damit umgehen und an der Stelle eine Alternative bieten, die für Investoren auch ähnlich attraktiv ist. Und das ist sozusagen ein Punkt, den wir zu wenig denken, weil wir zu sehr auf die innerdeutsche, bestenfalls europäische, aber sehr oft auf die innerdeutsche Perspektive fokussiert sind. Und Unternehmen, deutsche insbesondere, sind nun mal international aufgestellt. Da haben wir alle immer von profitiert, durch Export, durch Auslandsinvestitionen, die neue Märkte erschlossen haben. Aber das heißt auch, sie wissen genau, wie es in anderen Ländern aussieht und können eben auch darauf reagieren, auch mit ihren Investitionen.
Vielleicht daran anschließend noch, weil Sie den Zusammenhang von Wirtschaft und gesellschaftspolitischer Stimmung derzeit angesprochen haben. Ich sehe da einen ganz großen Zusammenhang. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine starke Demokratie eine starke Wirtschaft ausmacht. Das eine bedingt das andere. Wenn wir eine starke Wirtschaft haben, dann sind die Menschen sicher, dann fühlen sie sich wohl und dann haben sie auch Lust aufzusteigen, wenn sie aufsteigen möchten. Sie haben Lust, Unternehmen zu gründen, sie haben Lust zu investieren, sie haben Lust, diesen tollen Schatz des großartigen Mittelstands, den wir in Deutschland haben, weiter zu gestalten. Wenn wir eine schwache Wirtschaft haben und keinen Wohlstand, dann sind die Leute verunsichert. Und wozu führt Verunsicherung? Dass ich mich Menschen zuwende, die auf einmal sagen, komm doch zu uns, große Solidarität, wir sind eine große Gemeinschaft und all das, was die anderen dann sagen, ist doch doof. Und das ist doch das, was diese Partei, die Sie vorhin genannt haben, derzeit macht. Und das führt dazu, dass diese Stimmung so gekippt ist in diesem wunderbaren Land. Und wenn ich mir das anschaue als Mensch, die sogenannte Migrationsgeschichte hat, dann blutet mir wirklich das Herz, weil ich mir diesen Kausalzusammenhang jeden Tag anschaue und jeden Tag auch erlebe. Und daher ist es so wichtig, dass wir einerseits es schaffen, eine Politik des Mutes, des Optimismus auszustrahlen, die nicht fern von jeglicher Realität ist, aber die den Menschen das Gefühl gibt, erstens, wenn du mehr arbeitest, behältst du auch mehr. Und zweitens, wenn du Lust hast, hier aufzusteigen, hast du auch die absolute Möglichkeit.
Jetzt sind wir wieder beim Thema politische Verantwortung. Frau Reuter, Blick auf die Ampel. Also Robert Habeck und sein Ministerium haben ein sogenanntes Heizungsgesetz in den Sand gesetzt. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner kündigt ständig Steuerreformen, Steuersenkungen an, kriegt sie auch nicht durch. Könnte man jetzt noch weiterführen. Ist das die Ampel wirklich ein solch großes Problem bei der Lösung dieser ganzen Fragen, weil sie einfach eine politische Performance zeigt, die überhaupt nicht in die Zeit passt?
Also ich bin ja nicht hier, um die Ampel zu verteidigen. Wir sind parteipolitisch unabhängig als Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und haben natürlich durch die jahrzehntelange Expertise unserer Unternehmen ein hohes Maß an Expertise, genau eben für die Fragen, die jetzt in dem Wandel anstehen. Das Heizungsgesetz ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Einerseits Kommunikation würde ich auf jeden Fall auch einen Haken hintermachen, hat nicht so gut geklappt. Man muss auch immer dazu sagen, es wurde durchgestochen, als es noch gar nicht fertig war an die Bild-Zeitung. Das war sicherlich sozusagen Ausgangspunkt des Problems. Aber was für ein Riesenwinter rum. Und vor wenigen Wochen hat der größte Heizungsbauer Deutschlands, Thermondo, verkündet, dass sie ab jetzt keine Gasheizung mehr einbauen. Also was für ein Aufschrei und wie sieht die unternehmerische Realität dann eigentlich aus? Weil natürlich genau eben auch klar ist, dass das genau der richtige Weg ist. Wenn wir uns eben steigende Preise für fossile Energien angucken, dann ist die Wärmepumpe da doch genau die richtige Antwort. Und ich höre es von sehr vielen Mittelständlern, die Unternehmen, mit denen wir sprechen, die immer wieder auch darauf hinweisen, kann man die Bundesregierung an der Stelle dann auch mal arbeiten lassen? Weil das wäre ganz schön, wenn sozusagen nicht immer durch den nächsten Protestbrief und den nächsten Brandbrief und hier noch ein Protestschreiben tatsächlich diese Arbeit ja ständig torpediert wird. Im Koalitionsvertrag sind eine Reihe an sinnvollen Impulsen, die eben genau für die Transformation der Wirtschaft in unserem Land notwendig sind, verankert. Und aus unserer Sicht fehlen da noch ein paar von den Projekten, die im Koalitionsvertrag verankert sind, die jetzt eben auch in die Umsetzung zu bringen. Aber es ist tatsächlich an der Stelle diese diese Haltung insgesamt gemeinsam, deswegen auch vom DIHK, was für eine tolle Aktion mit eurem Logo, mit den 27% von uns, Stichwort Willkommenskultur, Demokratie, wie toll, dass eben auch DAX-Vorstände sich jetzt endlich äußern, sich kritisch positionieren zum Thema AfD, was für einen Schaden das eben auch für den Wirtschaftsstandort bedeuten würde. Und jetzt muss es doch darauf ankommen, wie gelingt die konstruktive Wirtschaftswende gemeinsam? Und dazu gehört dann aber eben auch, die Bundesregierung mal arbeiten zu lassen.
Ja, wie Sie sagen, Sie mal arbeiten zu lassen, wir lassen Sie ja vielleicht arbeiten, aber wie nutzt Sie diese Zeit? Sie streiten sich wie die Kesselflicker. Das ist doch nicht die Schuld der Gesellschaft, der Medien oder der Wirtschaft.
Sicherlich wäre das sozusagen sinnvoll, dass da weniger interne Konflikte ausgetragen werden. Aber wie gesagt, ich gehöre nicht zur Ampel, ich kann dazu nichts sagen. Und wir können, glaube ich, trotzdem alle gemeinsam dazu beitragen, so ein Stück weit als Rückendeckung, weil wir sind uns ja einig, die planetaren Grenzen sind überschritten. Das heißt, es braucht ein gemeinsames Zielbild, wie wir da eben auch diese Transformation schaffen und zu sagen, ja, dass wir sind uns da einig und wir arbeiten eben gemeinsam an dieser konstruktiven Wirtschaftswende. Das wünschen wir uns.
Das ist sozusagen auf der Metaebene komplett richtig. Nur,
in
der Praxis ist es so, dass natürlich diese kleinteiligen Regulierungen und Berichtspflichten und auch sozusagen die Detailsteuerung, die dann im Einzelfall eben nicht passt und nicht funktioniert.
Das ist doch aber gar nicht so viel Ampel für Brüssel.
Jetzt, von mir, ob das in Brüssel ist oder ich rede nicht über die Ampel. Ich rede jetzt über dieses gemeinsame Ziel. Das ist ja richtig. Und richtig ist auch bei der Energiepolitik, ist viel durch Brüssel vorgegeben. Und wenn ich hier vorhin Dinge vorgelesen habe, da waren ja auch ganz viele dabei, die aus Brüssel kommen. Deshalb, aus Sicht des Unternehmens ist es aber egal, woher das Problem kommt. Wir müssen an der Stelle die Leute, die Menschen, und dazu gehören die Unternehmen genauso wie die Arbeitnehmer, mitnehmen. Und dazu gehört eine gewisse Offenheit. Ich will jetzt nicht sagen, ich weiß auch nicht, welches die richtige Lösung in 20 Jahren sein wird. Wir wissen heute nicht, ob wir in 20 Jahren hauptsächlich Wärmepumpe haben, ob es Fernwärme ist oder ob bis dahin noch was Neues kommt. Wir wissen nur im Moment, dass die Unternehmen nicht so richtig wissen, wie sich das entwickelt. Ja, sie wissen, Gas wird teurer, das ist ja relativ einfach zu wissen. Sie wissen aber auch, es gibt im Moment keinen Grund zu glauben, dass Strom günstiger wird. Der wird weiterhin in Deutschland viel teurer sein als woanders. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Erneuerbaren, solange sie funktionieren, zu teuer sind, sondern das liegt daran, dass der Wind halt nicht immer weht. Das liegt daran, dass Netzentgelte obendrauf kommen und dadurch ist eben die Perspektive nicht klar. Und dann wird es schwierig, gemeinsam an so einem Ziel zu arbeiten, was an sich richtig wäre.
Gut, es geht ja vor allen Dingen darum, die Unternehmen davon abzuhalten, das Land zu verlassen, hier zu investieren. Herr Görne, jetzt gibt es ja, bleiben wir bei den beiden Männerfreunden, Christian Lindner und Robert Habeck, noch einen Moment, da ganz unterschiedliche Überlegungen, wie man zum Beispiel durch steuerliche Anreize Dynamik entwickelt. Robert Habeck will da eher die nachhaltige, die grüne Technologie fördern. Christian Lindner sagt, das muss für alle Unternehmen sein. Was ist da der sinnvollere Weg, gerade wenn man auch Transformation erzeugen will?
Also der sinnvollste Weg, und das ist wirklich eine Sache, die mich erstaunt, wenn man sich Deutschland ansieht. Wir sind ein unglaublich wirtschaftlich starkes Land immer noch. Wir haben alle Inkredenzien, die man braucht, um ganz viele Sachen eigentlich erfolgreich hinzukriegen. Alles, was hier besprochen wird, ist wahr, alles ist richtig und alles bringt uns immer zu demselben Punkt. Es geht zu sehr ins Detail, es ist zu sehr klein-klein, es gibt auch keine Ruhe. Wir sind immer sehr, sehr mit uns beschäftigt. Dieses, was ich vorher meinte, dieser Pragmatismus, gepaart mit den Werkzeugen, die wir haben, auch Geld, das wir noch ausreichend zur Verfügung haben, eigentlich ist alles da. Wenn man in die Vergangenheit guckt, wir haben es immer geschafft, auch durch technische Innovation weiter voranzugehen. Aber man braucht diesen Pragmatismus und diese Innovationskraft, die ja auch da ist, um die uns übrigens ja auch wahnsinnig viele Länder auf dieser Welt dramatisch beneiden und uns ganz oft an vielen Stellen die Frage stellen, warum tut ihr eigentlich so wenig? Und all das, was hier besprochen wurde, kommt immer am Ende wieder zu diesem Punkt, wir müssen mehr Pragmatismus uns selber auferlegen und weniger dieser Regeln. Brüssel, finde ich, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Es wird viel zu selten darüber gesprochen, dass sehr viel von den Regeln, die hier fesseln, aus Brüssel kommen. Den Wunsch, den ich tatsächlich hätte, ist, Ich möchte, dass wir alle gemeinsam, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, wieder viel, viel mehr Lust darauf bekommen, dafür brennen, dass wir die Dinge auch hinkriegen, weil wir die Werkzeuge in der Hand haben, als ständig uns darüber aufzuregen und zu glauben, wir könnten den Weltuntergang nicht verhindern und wir haben die Hose voll. Das finde ich ganz furchtbar, weil eigentlich müssten wir das nicht haben.
Also die Stimmung ist schlechter als die Lage. Positiv formuliert, die Lage ist besser als die Stimmung. Jetzt haben wir auch noch das, was wir schon geahnt haben, gehört, dass wir kein Erkenntnis, aber ein Umsetzungsproblem haben. Ein Satz von Ihnen noch zum Schluss der Sendung. Kriegen wir das hin?
Wir kriegen das definitiv hin. Ich bin ja Grundoptimistin als Unternehmerin. Wir brauchen jetzt eine Politik des Mutes und des Aufbruchs. Und ich würde mir wünschen, dass unser Kanzler einfach mal aufwacht.
Gut, dann werden wir das beobachten, in welchem Zustand der Kanzler auftritt im Fernsehen. Ich bedanke mich bei Katharina Reuter, bei Markus Gürne, bei Tijen Onaran und bei Achim Derks. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, nächstes aktuelles Phoenix-Gesprächsformat am kommenden Montag, 22.15 Uhr unter den Linden, moderiert von Michaela Kolster. Und es geht um das Thema, wie geht es weiter in Israel? Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky, darin unter anderem die aktuelle Stunde heute im Bundestag zu möglichen Verstrickungen und Kooperationen von Mitgliedern der AfD-Fraktion mit autoritären Regimen, namentlich mit Russland. Bleiben Sie bei uns.